Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Paul-Löbe-Haus. Tatsächlich aus einer Ecke, wo ich noch nie war. Aber ich muss sagen, es ist doch sehr schön. Und es ist dein Büro, von dem ich spreche. Wer bist du und wie hat es dich hierher verschlagen?
Mein Name ist Gitta Konnemann. Ich bin seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied der CDU und bin in diesen letzten 20 Jahren durch ganz viele Büros im Deutschen Bundestag gewandert. Das hatte immer auch mit unterschiedlichen Funktionen zu tun. Und jetzt hat es mich hier ins Paul-Löbe-Haus verschlagen, direkt gegenüber vom Kanzleramt. Also ich weiß, was meine nächste Verwendung sein wird.
Ach so, da hat man große Pläne. Schön, schön.
Aber hallo.
Okay, ich fange immer ganz früh an. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen. Das gibt dann in der Regel schon den ersten Lacher.
Ach, wieso?
Denn ja, bei Ostfriesland denken die allermeisten Menschen an Ostfriesenwitze.
Ach so, okay.
Aber Ostfriesland ist natürlich sehr viel mehr. Es ist eine wunderschöne Landschaft, direkt am Meer gelegen. Einfach ein Traum. Ich finde, ich habe den schönsten Wahlkreis der Welt. Übrigens in Verbindung mit dem Emsland, das ich auch vertrete. Und habe zwei Brüder. Wir hatten das große Glück, dass wir auf einem Hof aufwachsen durften. Unsere Eltern waren Landwirte. Unser mittlerer Bruder ist jetzt, bewirtschaftet heute den Hof mit Spargel und Erdbeeren und solchen Köstlichkeiten. Und habe dann nach dem Abitur eine Lehre gemacht als Schuhverkäuferin. Aha. Wir können sehr gerne über Schuhe reden.
Mensch.
Aber hallo, wir gucken uns gerade beide auf die Füße und stellen fest, dass wir beide Leopardenschuhe anhaben.
Genau, als hätten wir uns abgesprochen.
Als hätten wir uns abgesprochen. Und habe dann nach der Lehre ein Jurastudium absolviert, dann mein zweites Staatsexamen gemacht, bin also sogenannte Volljuristin, habe dann bei einer Anwaltskanzlei in Darmstadt gearbeitet, später bei einem Arbeitgeberverband in Oldenburg. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Anwältin in Leer und bin dann 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages geworden und verdiene damit heute mein Geld.
Und wie bist du auf Darmstadt gekommen? Das ist ja eine ganz schöne Ecke weg.
Es geht immer um Liebe.
Ah, okay.
Mein erster Mann studierte in Darmstadt. Mhm. Und wir wollten irgendwann zusammenziehen. Und dann habe ich meine Zelte in Osnabrück, wo ich Jura studierte, abgebrochen, bin nach Darmstadt gezogen, habe dann in Mainz mein erstes Examen gemacht und dann in Frankfurt mein zweites. Und bin so in Berührung gekommen mit Hessen und Rheinland-Pfalz. Und ja, das ist der Liebe wegen. Die Liebe hat mich gehalten. Aber jetzt habe ich einen traumhaften zweiten Mann.
Das klingt gut.
Ja, ist ein Traum, mit dem ich jetzt in einem Forsthaus lebe in Ostfriesland. Mein Mann ist Förster. Und wir leben das Klischee oder das Idyll, also in einem Riesenwald, in einem Riesenhaus. Wir haben Schafe, wir haben Rinder, wir haben einen Hund. Und er ist ein Traummann.
Ach, das ist auch wunderbar, sehr schön. Okay, und genau, jetzt sitzen wir hier im Bundestag und du bist seit 2002, sagtest du, Politikerin. Wie bist du das geworden?
Anlass für das politische Engagement war ein Streit mit unserem Vater. Das war so ein Initialereignis. Mhm. Unser Vater engagierte sich in der Kommunalpolitik, war in einem Gemeinderat und kam von einer Ratssitzung nach Hause und erklärte dann, also wir machen aus der Grundschule eine Leichenhalle.
Oh.
Genau, das war auch meine Reaktion. Ich war auch noch ein bisschen lauter dabei. Ich war wahrscheinlich noch schärfer dabei. Und später gab ich ihm die Gelegenheit zu erklären und dann machte er deutlich, dass erstens eine neue Schule gebaut wird, das war gut für die Schülerinnen und Schüler, dass man aber aus Gründen der Nachhaltigkeit jetzt nicht die alte Schule abreißen wollte, sondern die dann umwandelte in eine Leichenhalle. Früher war es so, dass ja die Toten zu Hause aufgebahrt wurden, das ist heute nicht mehr üblich. Und ja, dann wurde daraus eine Leichenhalle. Und dann hat er später gesagt, weißt du, Gitta, du kannst dich aufregen, du kannst schmollen, Aber du wirst nichts ändern. Wenn du etwas ändern willst und mit Entscheidungen nicht einverstanden willst, bist, dann wirst du dich engagieren müssen. Und dann habe ich gedacht, er hat ja recht. Und habe dann kandidiert tatsächlich auch für den Samtgemeinderat mit ihm gemeinsam. Und dann sind wir 1996, unser Vater und ich, gemeinsam in diesen Samtgemeinderat eingezogen. Als Vater-Tochter-Team, damals für die CDU schon. Und dann hatten wir noch ein paar Jahre gemeinsame Kommunalpolitik. Und ja, das war die Initialzündung.
Cool. Und gab es nie irgendwie den Moment, dass man als Tochter rebelliert hat gegen den Vater, der irgendwie in der Politik ist, aber eben in der CDU? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach aus jugendlichem Trotz vielleicht sich eher gegen seine Eltern stellt.
Das habe ich sicherlich auch getan. Also deswegen, also erstens war unser Vater ein sehr freigeistiger Kampfgeist, der sich auch immer an der Partei gerieben hat, auch mal die Mitgliedschaft hat ruhen lassen.
Okay, das ist konsequent.
Hat dann, aber ist dann auch wieder aufleben lassen. Und ich habe tatsächlich, bevor ich kandidierte für den Samtgemeinderat, schon gedacht, ich will mich einer Partei anschließen, denn du kannst natürlich für Freie kandidieren, aber dann wirst du nie über die kommunale Ebene hinauskommen. Das heißt, wenn du Verbündete brauchst auf Landesebene, auf Bundesebene, im Europäischen Parlament, brauchst du eine Parteizugehörigkeit. Also das heißt, wenn du etwas bewirken willst, was über rein örtliche Angelegenheiten hinausgehst, musst du eigentlich dich für eine Partei entscheiden. Und dann habe ich mir den Tort angetan und alle Parteiprogramme gelesen.
Wow. Ja.
SPD, FDP, Grüne, CDU, das waren damals die Parteien. Und dann habe ich gute Dinge gefunden bei der SPD, den Grünen und der FDP. Ich habe mich tierisch geärgert über manche Sachen in der CDU. Zum Beispiel, was das Thema Frauenpolitik anging. Ich fand, das war ein veraltetes Familienbild auch. Aber ich hatte die größte Schnittmenge mit der CDU in anderen Fragen. Bildungspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik. Und deswegen bin ich dann in die CDU eingetreten. Und ich kann wirklich jedem auch nur raten, es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die Leuten versuchen zu erklären, meine Partei ist zu 100% gut. Das finde ich total unglaubwürdig. Also entweder kennen die ihre Parteiprogramme nicht oder sie sind dumm oder aber sie sind überhaupt nicht kritikfähig. Und das finde ich nicht seriös. Also von daher, auch heute gibt es Themen, wo ich durchaus Handlungsbedarf auch in der CDU sehe. Aber es ist meine Heimat und ich bin verankert in dieser Wertegemeinschaft. Und von daher war es damals die Entscheidung dafür.
Und wie alt warst du da?
Ich war eine Quereinsteigerin. Es war 1996. Damals war ich 32 Jahre. Hinter mir liegt also keine irgendwie Jugendparteikarriere, sondern ich bin von außen reingestiegen. Das ist manchmal eine Herausforderung und das hat manchmal auch etwas Gutes. Also zunächst mal auch eine eigene Karriere zu haben, einen Blick auf andere Dinge zu haben und damit eine große Selbstständigkeit, aber auch eine Unabhängigkeit zu haben. Das hat mir sehr geholfen und bin dann 96 in die Partei eingetreten mit Papa in den Samtgemeinderat und ein Jahr später habe ich dann schon für ein Landtagsmandat kandidiert, bin in eine Kampfabstimmung gegangen.
Oh.
Ja, da habe ich dann gewonnen, die Kampfabstimmung. Nicht das Landtagsmandat später, aber jedenfalls die Kampfabstimmung. Und das war so der Weg.
Okay. Und Wahlkampf ist ja so ein umstrittenes Thema. Es gibt Leute, die das sehr gerne mögen und es gibt Leute, die es hassen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich gehöre zur zweiten Kategorie. Mhm. Also diejenigen, die immer sagen, ah, Wahlkampf, das ist die fünfte Jahreszeit. Irgendwie so oder wie Karneval oder so. Dann denke ich, nee, Leute, ehrlich, wenn du das ernst nimmst. Ich glaube, was mich dabei aber am meisten stört, sind nicht diese unendlich vielen Termine. Also ein Tag einer Abgeordneten ist ja schon relativ gefüllt, wenn man es ernst nimmt. Das gilt auch für den Wahlkreis, bin viel unterwegs. Mein Slogan lautet, sie kümmert sich, dafür musst du dann aber auch vor Ort sein. Mhm. Das heißt, im Schnitt arbeite ich außerhalb Wahlkampfzeiten 70 bis 80 Stunden, in Wahlkampfzeiten noch mehr. Mhm. Was mich aber total stört am Wahlkampf, ist die Tatsache, dass dir von einem Tag auf den anderen Glaubwürdigkeit abgesprochen wird.
Mhm. Inwiefern? Also,
ich bin 20 Jahre Abgeordnete. Die meisten Leute, die mich heute sehen in meinem Wahlkreis, werden sagen, oh, Gitter und so. Und ach, du hast dich schon mal gekümmert. Oder ich bin da nicht deiner Meinung, aber irgendwie bist du nett. Und die würden mich, da würde niemand erstmal sagen, dass ich zu einem Termin komme oder zu einer Festivität, weil Wahlkampf ist, weil ich immer da bin. Und dann ist Wahlkampf, du bist von der Abgeordneten, wirst du Kandidatin. Und dann heißt es, ah, du bist ja sowieso nur hier wegen Wahlkampf. Dann sage ich, nee, ich war die letzten 4 Jahre auch da. Hast du das vergessen?
Stimmt.
Okay. Aber du verlierst Glaubwürdigkeit erstmal. Und das stört mich sehr, weil ich finde, egal, wo man parteilich eingeordnet ist, aber wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete einen guten Job gemacht haben, finde ich, kann man das auch anerkennen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann ging es 96 bei dir politisch los sozusagen. Und wie kam das dann, also was ist dann bis 2002 passiert?
Bis 2002 war eben die Kommunalpolitik. Ich habe dann 2001 auch für den Kreistag kandidiert und wurde 2002, kündigte mein Vorgänger Rudolf Seiters an, nicht mehr antreten zu wollen. Mhm. Rudolf Seiters ist ein brillanter Politiker, der bundesweit auch Bedeutung hatte, war Kanzleramtsminister, er war Innenminister, er hat damals die deutsche Einheit begleitet, er war Vizepräsident des Deutschen Bundestages, er war später Präsident des Deutschen Roten Kreuzes und er hat sich war bundesweit wichtig und hat trotzdem mit Hingabe seinen Wahlkreis begleitet. Also ein ganz großer Mann. Mhm. Aber er erklärte irgendwann, jetzt will ich nicht mehr antreten. Mhm. Und dann ging es darum, wer macht die Nachfolge? Und dann kamen tatsächlich Leute auf mich zu, die dann sagten, willst du es nicht versuchen?
Ja.
Und wenn du noch ein anderes Leben hast neben der Politik, bist du relativ unerschrocken, sagst du, oh, versuchen kann ich es ja mal. Was allerdings nicht sehr typisch weiblich ist, weil die meisten Frauen im Regelfall sagen, kann ich das? Werde ich gewählt? Was passiert, wenn ich nicht gewählt werde? Das sind Gedanken, die ich auch habe, aber ich habe die irgendwann zur Seite gelegt. Man sollte sich davon nicht leiten lassen. Mhm. Und bin dann angetreten. Wir hatten dann, ich hatte 4 männliche Gegenkandidaten. Ich war, also 4 Männer, eine Frau. Ich geschieden, der Rest alle verheiratet. Sie hatten alle Kinder, ich keine Kinder. Also eigentlich war es unmöglich, gewählt zu werden. Und trotzdem bin ich im ersten Wahlgang mit über 50% gewählt worden. Und das bei der damals größten Veranstaltung Niedersachsens. Wir hatten in dem Saal über 2000 Mitglieder, die gewählt haben und die sich davon freigemacht haben, welches Lebensmodell sie verfolgen, sondern die für sich entschieden haben, die haben also abstrahiert und gesagt, wer wird uns in Berlin am besten vertreten können? Hm. Und dann haben sie sich tatsächlich im ersten Wahlgang für mich entschieden. Das werde ich auch nicht vergessen. Es war so ein wahnsinniger Vertrauensbeweis. Ja, und dann war ich auf einmal Bundestagskandidatin. Ich weiß noch, wie ich an diesem Abend stand und dachte, und jetzt? Ja. Das ist ja immer so eine Frage. Und jetzt? Wer sagt dir eigentlich, was machst du so als Bundestagskandidatin? Und das war dasselbe. Dann wurde ich gewählt tatsächlich. Mhm. Und dann war ich Bundestagsabgeordnete und genau dasselbe. Und jetzt? Es gibt für alles irgendwie Stellenbeschreibungen. Es gibt Organigramme. Und dann bist du aber Abgeordnete. Und ich weiß, an meinem ersten Tag, ich hatte so ein Schreiben gekriegt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Für den Fall, dass sie gewählt werden sollten, finden Sie sich bitte an dann und dann um 15 Uhr da und da in Berlin ein. Mhm. Und dann habe ich mich also morgens mit so einem Köfferchen auf den Weg gemacht, kam damals noch Berlin Zoo an. Und stand dann da und dachte, wo muss ich jetzt wohin? Habe dann irgendwie einen Taxifahrer gefunden, der fuhr mich auch vor, vom Bundestag und dann wollte ich in den Reichstag rein und dann guckten die mich an, sagten, was ich hier wohl wolle und dann meinte ich, ich bin gewählt und dann sagten die nur, ja, aber das kann ja jeder sagen und dann stand ich da immer noch mit meinem Köfferchen, gut, das hat sich dann geklärt und dann stand ich vor Tischen, wo mir gesagt wurde, das dürfen sie nicht und wusste immer noch nicht, was ich machen sollte. Ja. Und ich glaube, das ist die Herausforderung an Politik, dass sie dem Grunde nach ja das Leben abdeckt in seiner ganzen Breite. Und deswegen kannst du keine Stellenbeschreibung formulieren. Du kannst auch nicht richtig in die Ausbildung gehen. Wenn du Glück hast, hast du einen Mentor oder eine Mentorin. Aber es ist eben auch das Faszinierende daran. Weil wenn du offen bist, kannst du in diesem Amt tatsächlich Menschen auch kennenlernen, Betriebe kennenlernen, soziale Einrichtungen kennenlernen, Themen kennenlernen, die du sonst nie in dieser Form erfahren würdest. Und es gibt einen wunderbaren Satz von Guy de Maupassant, der gesagt hat, es seien die Begegnungen, die das Leben lebenswert machen. Und das trifft auf das Amt zu. Bei allen auch manchmal nicht schönen Begleiterscheinungen. Es gibt ja nicht nur Leute, die einem freundlich begegnen. Aber dem Grunde nach erfahre ich jeden Tag Neues, weil ich wahrscheinlich den einzige Berufung habe, das einzige Amt, wo ich zu Leuten hingehen kann und sage, ich bin Bundestagsabgeordnete, jetzt erzählen Sie mal.
Ja.
Und die erzählen. Das ist super. Und so habe ich wahnsinnig viel erfahren.
Ja.
Und von daher ist es eine Ehre, auch Bundestagsabgeordnete zu sein.
Ja. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch mit enorm vielen Pflichten verbunden. Aber die ein oder andere Freude ist schon dabei. Okay. Und du hast vorhin noch Ostfriesenwitze angesprochen. Ich habe das seitdem noch im Kopf. Bist du ein Otto-Fan? Zufällig?
Ach, früher fand ich ihn so ganz witzig, ehrlicherweise. Ja. So paar von seinen Nummern irgendwie. Wenn er den rasenden Reporter gespielt hat. Oder so diese Sachen, Mao Zedong, King Kong. Aber das kennt ihr alle gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich. Okay, egal. Ich nehme es zurück.
Alles gut.
Und seinen Ottifanten und so, den finde ich total nett.
Ja.
Heute finde ich aber, dass es bewundernswert ist, wie er über eine lange Zeit hinweg mehrere Generationen abgeholt hat. Und heute macht er ja beispielsweise auch begleitet musikalische Veranstaltungen, Konzerte, Liebs Peter und der Wolf. Das ist schon toll, ehrlicherweise. Und wenn ich sehe, wie er ist wahnsinnig musikalisch, er hat ein unglaubliches zeichnerisches Talent auch und ist inzwischen Nachbar. Das kann man sich kaum vorstellen, denn wir haben so ein ganz kleines, so eine Sommerbude an so einem Meer, so mehr ein Bett als Bude. Und da an diesem Meer war er auch mal beheimatet, in der Nähe von Emmen. Und da winken wir uns dann manchmal über den Steg zu.
Ach schön, also man kennt sich sozusagen. Witzig. Okay. Und dann bist du 2002 direkt Vollzeitpolitikerin geworden, oder? Hast du dann noch deinen vorigen Job quasi weitermachen können oder gar nicht mehr?
Ich war noch einige Jahre zugelassen als Rechtsanwältin, habe auch noch ein Jahr gearbeitet. Aber dann wurden die Mandats oder das Mandat so umfangreich, dass ich dann nicht mehr bei Gericht war, auch nicht mehr beraten habe und dann 2011 auch die Zulassung zurückgegeben habe. Ist auch nicht ganz leicht, denn es gibt ja auch das Rechtsberatungsgesetz und immer zu trennen, genau, was ist Mandatsausübung, was ist eigentlich Anwalt, ist das eine, das gelingt wahrscheinlich anderen Kollegen viel besser. Und das zweite ist, mir fehlte die Zeit, also ich möchte mich schon auf mein Mandat auch konzentrieren.
Das ist auch, glaube ich, anständig, wenn man sagt, man setzt dann Prioritäten Aber du hast bestimmt lange gebraucht, um darüber nachzudenken und die Entscheidung zu fällen letztlich, oder?
Naja, ich bin eben nicht verbeamtet. Das heißt, wenn ich mein Mandat verliere oder verloren hätte nach 4 Jahren, dann wäre meine Kanzlei weg gewesen. Ich hatte eine Kanzlei. Mhm. Und das ist eben das Problem für Freiberufler und auch Selbstständige. Es wird immer gesagt, wir haben zu wenige im Parlament. Mhm. Aber wie willst du das machen? Wenn du deinen Betrieb alleine zu Hause lässt, dann ist der Betrieb irgendwann nicht mehr da.
Ja.
Und man steht ohne Absicherung da.
Eben, das ist ungünstig. Mhm. Das heißt, man müsste irgendwas hier verändern wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, was verändert werden kann, denn am Ende entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler, wer geschickt wird. Und ich, in deren Entscheidung sollte man nicht eingreifen. Ich finde ohnehin, dass das Wahlrecht nicht gut geändert worden ist.
In welcher Hinsicht?
Wir haben inzwischen mehr Kolleginnen und Kollegen, die mit Listenmandaten im Deutschen Bundestag sind, als direkt gewählt. Und das direkt gewählte Mandat ist immer noch ein stärkerer Ausdruck von Bürgerwillen als ein Listenmandat.
Hm.
Finde ich persönlich schon, ja.
Ja, da würde ich sogar zustimmen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie genau das Verhältnis ist, aber ja, wahrscheinlich wird die Mehrheit mittlerweile über Listen sein. Aber was sagst du denn jetzt zum neuen Bundestag sozusagen? Das heißt, er ist jünger, er ist diverser, er ist einfach bunter geworden sozusagen. Fällt dir das positiv auf oder gibt's auch, weiß ich nicht, irgendwelche negativen Aspekte oder so, die so mega prägnant waren oder auffällig?
Der Bundestag hat sich verändert durch den Einzug der AfD. Das ist aber 4 Jahre her.
Genau.
Das spüren wir alle.
Okay.
Weil dadurch die Tonalität im Bundestag sich verändert hat. Sie ist härter geworden, rauer geworden. Es gibt sehr viel mehr Geschäftsordnungsdebatten. Es gibt immer wieder Rügen. Weil etliche Abgeordnete der AfD sich nicht an die Regeln halten. Und eigentlich gab es vor so ein Comment. Also egal in welcher Fraktion du warst, bestimmte Dinge hat man nicht getan oder man hat sie getan, weil wir sind ja Kolleginnen und Kollegen. Und das hat sich verändert. Das war für mich der größte Einschnitt, den ich erlebt habe. Dass es von Legislaturperiode zu Legislaturperiode immer wieder Veränderungen gibt, ist klar. Normalerweise haben wir einen Austausch, ein Drittel wird ausgetauscht.
Ja.
Da sind dann Jüngere dabei oder es sind diversere dabei. Da würde ich jetzt nicht erstmal per se sagen, das ist besser oder schlechter. Ehrlicherweise kommt es auf die Qualität der Kolleginnen und Kollegen an. Also ich habe schon junge Menschen erlebt, die sind verknöcherter im Kopf als ich, so ehrlicherweise. Und von daher, und Ältere, die sind vielleicht kindischer als wir. Also es kommt auf die Person an. Darauf lasse ich mich ein und lasse mich überraschen.
Okay, klingt gut. Also Offenheit ist, glaube ich, immer gut. Und wie sah, jetzt anderes Beispiel, dein heutiger Tag aus? Wir müssen vielleicht dazu sagen, heute ist der 28.04. Das bedeutet, es ist Girls' Day und Boys' Day, also Zukunftstag. Was hast du heute alles so gemacht?
Ach ja, Ich habe heute Morgen zunächst einmal eine Stunde am Schreibtisch gesessen, ab 7 Uhr oder 7.30 Uhr, na so. War ein bisschen spät im Bett vorher und habe an einer Rede gearbeitet, die ich später im Deutschen Bundestag gehalten habe, weil ich schreibe meine Reden selbst.
Mhm.
Man ist sonst nicht authentisch. Dann hatte ich um 9 Uhr ein Gespräch mit meiner eigenen Vereinigung. Ich bin heute im Ehrenamt Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ja, übrigens die erste Frau an dieser Stelle. Und wir hatten eine Schalte mit unterschiedlichen Verbänden. Da ging es um ein Projekt, das wir aufsetzen wollen, das eine bundesweite Dimension auch haben soll. Dann bin ich rübergerannt ins Plenum, wo zunächst die Abstimmung auch war über den Ukraine-Antrag, die Waffenlieferung. Dann war unsere eigene Debatte. Es ging um ein Sofortprogramm für die Entlastung von Unternehmen und Beschäftigten. Denn die leiden natürlich gerade schwer, auch unter Inflation und vielen. Da habe ich geredet. Von da bin ich dann, glaube ich, zurückgerannt ins Büro. Also heute war viel Rennen. Hm. Also inzwischen gab es, ach nee, von da bin ich gefahren in ein Fernsehstudio, weil ich ein Interview gegeben habe, ein Fernsehinterview. Von da bin ich dann zurück und habe meine beiden Girls, denn ich werde heute begleitet von zwei wunderbaren Geschöpfen aus Osnabrück, die heute mal sehen wollen, Smilla und Johanna, was eine Abgeordnete so tut. Und dabei übrigens wunderbar begleitet werden von meiner Praktikantin, Frau Allmann, die jetzt etwas länger da ist und auch wunderbar und wahnsinnig aktiv auch mich unterstützt. Das ist toll. Ja, vom Fernsehinterview sind wir kurz auf die Plenarebene des Deutschen Bundestages gegangen. Dann hatte ich unterschiedliche Telefonate, hatte dann Wiederabstimmung, dann hatte ich ein Gespräch mit dem Präsidenten der Deutschen Polizeigewerkschaft, dann ehrlicherweise noch ein Interview. Ich habe Termine vergessen, ehrlicherweise. Manchmal sind die Tage so voll und wenn du dann nicht einen Terminsübersicht hast, ist es fast sehr schwer. Und vor uns liegt jetzt noch ein parlamentarischer Abend in der Landesvertretung Niedersachsen, dann ein parlamentarischer Abend eines Verbandes, der sich um Bioökonomie auch dreht. Und dann gibt es noch ein Fachgespräch im Konrad-Adenauer-Haus.
Das alles heute noch?
Ja, klar.
Ja, wäre ja sonst auch langweilig, ne? So ein normaler 8-Stunden-Tag, so, ja. Das kann ja jeder. Genau. Okay, und das Fernsehinterview, zu welchem Thema war das?
Da ging es um Themen wie Inflation auch. Denn das spüren die Leute ja unmittelbar aktuell. Sie sehen, dass sie für dasselbe Geld wesentlich weniger bekommen. Und nichts anderes ist Inflation, Geldentwertung, Kaufkraftschwund. Und wie reagiert man darauf? Also macht man kleine Hilfsprogramme, die befristet sind? Oder entlastet man steuerlich? Ich bin der Auffassung steuerliche Entlastung, denn der Staat ist nicht irgendwie eine Amme oder ein Gutsherr, der Almosen verteilt oder Trinkgelder, sondern der Staat sollte den Menschen schon die Möglichkeit lassen, auch für sich selbst zu sorgen. Und wir haben halt in Deutschland das Problem, dass wenn die Inflation steigt, dass viele Betriebe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon eine Gehaltsanpassung geben, damit sie mehr Kaufkraft haben. Mhm. Diese Gehaltsanpassung führt aber häufig dazu, dass der Einkommensteuertarif, das zeigt jetzt die Kompliziertheit des deutschen Steuersystems, dann sich verändert mit der Folge, dass sie eigentlich mehr tun, sie ein höheres Bruttoeinkommen haben, aber weniger an Netto. Und das ist natürlich ein idiotisches Prinzip. Dem Grunde nach nennt man kalte Progression. Mhm. Und das widerspricht dem Satz, Leistung muss sich lohnen. Für den Staat ist es ein angenehmes Phänomen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Leute, die Menschen, die Bürger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da zu entlasten an dieser Stelle. Es ging aber auch um das Thema, wie reagieren wir eigentlich auf den Gasstopp von Russland in Richtung Polen und der Bulgarien. Russland spielt da derzeit mit den Muskeln, Aber Russland zeigt auch, dass es gewillt ist, Gas als Waffe einzusetzen. Mhm. Wir leben nun in einem Land, das noch derzeit davon nicht tangiert ist, das auch noch Gas in den Lägern hat. Aber irgendwann fehlt das Gas. Und da ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Wir haben einen Notfallplan. In diesem Notfallplan heißt es, wann schalte ich wen zuerst ab? Die privaten Haushalte sind die letzten, die abgeschaltet werden. Aber da ist eben die Frage, ist das richtig, wenn wir überhaupt noch überleben wollen? Brauchen wir dann nicht auch eine Lebensmittelindustrie, die weiter produzieren kann und so weiter? Und da bin ich eben der Auffassung, dass wir dort neu priorisieren müssen. Nicht, dass ich Haushalten das Gas wegnehmen will, das nicht. Aber nicht jeder braucht dann jetzt in überhitzten Wohnungen zu sitzen. Und die Industrie geht ganz leer aus. Wir müssen da zu einem Miteinander auch kommen, damit am Ende hier nicht das Licht in Gänze ausgeht.
Ja, das ist wohl wahr. Okay, zum Thema Ukraine und Inflation. Bist du da optimistisch, dass sich die Lage im Grundsatz wieder etwas normalisiert?
Wie der Ausgang des Krieges in der Ukraine sein wird, weiß niemand.
Ja.
Wir haben einen starken Aggressor mit Russland. Wir haben einen Faschisten mit Putin. Wir haben auf der anderen Seite die Ukraine, die sich verteidigt, mit einer unfassbaren Haltung. Das beeindruckt mich zutiefst. Und die Frage ist, bekommen wir es hin, auch durch Sanktionen zum Beispiel, den Druck auf Russland so zu erhöhen, dass Russland sich in irgendeiner Weise bereit zeigt zu Friedensverhandlungen, aber auch die Ukraine sich bereit zeigt, gegebenenfalls zu sagen, ich akzeptiere bestimmte Bedingungen. Ja, die Welt wird sich dauerhaft verändern, das ist ganz klar. Was das Thema Inflation angeht, kann ich die Inflation tatsächlich brechen durch nationale Maßnahmen? Hinzukommen müssten europäische Maßnahmen, also die Niedrigzinspolitik der EZB müsste verändert werden. Zurzeit gibt es dort eine Geldflutungspolitik, eine Niedrigzinspolitik, die dazu führt, dass tatsächlich Geld keinen Preis mehr hat. Und wenn Geld keinen Preis mehr hat, dann wird es eben entwertet. Hinzu kommen die Preissteigerungen, auch in Deutschland, die vom Staat gemacht sind. Deutschland hat selbst weltweit eine außerordentlich hohe Abgaben- und Steuerlast. Das gab es auch schon zu Zeiten der Großen Koalition, als wir mitregiert haben. Aber damals gab es keine Inflation. Und das heißt, wichtig ist jetzt, steuerlich zu entlasten. Also Steuern runter auf Energie, aber eben auch auf die auf das Einkommen. Und damit die Menschen zu entlasten, damit auch wieder Kaufkraft herzustellen. Es gibt die richtigen Rezepte. Es gibt neue Herausforderungen, die uns auch alle fordern werden. Aber wenn ein Land es schaffen kann, dann ist es Deutschland. Also in den letzten 70 Jahren hat Deutschland so viele Krisen durchlebt. Und es ist ja aus Trümmern auch entstanden. Also wenn man heute durch Berlin geht und diese Stadt sieht, in ihrer Vielfalt, in ihrer Schönheit, in ihrer Größe, dann kann man sich doch nicht vorstellen, dass hier auch in Mitte, wo wir gerade sind, es ein reines Trümmerfeld war. Hier gab es nichts mehr. Und die Menschen, die angefangen haben nach dem Krieg, hatten nichts als ihre Hände. Und sie haben trotzdem geschafft, dieses Land aufzubauen, weil wir hier in diesem Land unglaublich leistungsfähige Menschen haben. Übrigens auch einen unglaublich leistungsfähigen Mittelstand. Das gibt es in dieser Form weltweit nicht. Und zwar vom Einzelunternehmer bis zum Hidden Champion. Leute, die kompetent sind, die kreativ sind, die bereit sind anzupacken. Und von daher haben wir die letzten 70 Jahre herausragend bestanden. Deutschland ist aus jeder Krise stärker herausgekommen, als es reingegangen ist. Aber man muss die richtigen, jetzt die Weichen auch stellen. Und das heißt jetzt Entlastung, jetzt aber auch Planungsbeschleunigung auf den Weg bringen, jetzt dafür sorgen, dass sozusagen ein Ruck durch Deutschland geht. Denn Corona hat gezeigt, dass wir viele der Tugenden verloren haben. Deutschland ist sehr langsam geworden, sehr behäbig, sehr komplex. Und vor diesem Hintergrund sollten wir alle realisieren, es kann so nicht weitergehen. Aber gemeinsam können wir das schaffen, davon bin ich fest überzeugt.
Aber bist du dir ganz sicher, dass Deutschland erst so geworden ist und nicht eigentlich schon immer so war und jetzt hat man es noch mehr gesehen in der Pandemie?
Nein, Deutschland war nicht so.
Okay.
Wenn man sieht, nochmal nach dem Krieg, Nachkriegsdeutschland, dann die Wirtschaftswunderjahre, das waren auch schon politische Entscheidungen, die getroffen worden sind. Die sind für uns, gehen einher mit dem Namen Ludwig Erhard, der seinerzeit dieses Thema der sozialen Marktwirtschaft als Leitsatz entwickelt hat. Und das heißt, zu sagen, wenn wir Wachstum und Wohlstand wollen, brauchen wir Freiheit im Markt. Also ein Unternehmer, dem du gängelst und dem du genau vorschreibst, du darfst nur das machen und dafür bekommst du dann genau diesen Preis, der wird irgendwann sagen, so what, dann lass ich es halt sein. Also du brauchst Freiheit, aber du brauchst natürlich auch einen Rahmen. Also ungenierter Markt ist auch nicht gut. Und das ist das deutsche Modell, das ist in dieser Form eben nirgendwo anders gibt. Und dieses deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft, dieses Miteinander zwischen Freiheit auf der einen Seite und Verantwortung auf der anderen Seite, hat dafür gesorgt, dass wir über viele Jahre hinweg in diesem Land sowohl Wohlstand als auch soziale Sicherheit hatten.
Mhm.
In einer Form, die tatsächlich einmalig ist. Wenn man sieht, welche Stärke Deutschland heute in Europa auch hat oder hatte in jedem Fall, welche Erfolgsmodelle in Europa, in Deutschland geboren sind, wie zum Beispiel die duale Berufsausbildung. Es gibt also immer den Versuch, eine Medaille auf beiden Seiten abzubilden und eben nicht nur zu sagen, extrem das, Kommunismus auf der einen Seite, Sozialismus auf der anderen Seite, freier, radikaler Kapitalismus auf der anderen Seite, sondern diesen Mittelweg, in dem wirklich die meisten Menschen auch ein Interesse haben, mitzumachen.
Mhm.
Es gab ein Aufstiegsversprechen in diesem Land. Und vor diesem Hintergrund haben wir unfassbar viel geleistet oder andere Generationen auch in diesem Land viel geleistet. Es wird immer noch viel geleistet. Auch unsere Betriebe, die trotz Abgaben, trotz Regulierungen, auch ohne Corona, ohne Krieg, sich immer bewährt haben. Und das heißt, es gab sicherlich die eine oder andere falsche politische Entscheidung. Aber Bürger und Betriebe haben sich nicht geändert. Und deswegen bin ich guter Dinge.
Okay. Jetzt hast du ja noch ein Ehrenamt, hast du gesagt.
Mhm.
Ist MIT die richtige Abkürzung?
Ja.
Wie bist du denn da gelandet? Und wann?
Naja, ich bin seit vielen Jahren Mitglied der MIT, also der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU.
Dankeschön.
In der man Mitglied sein kann, ohne Mitglied der CDU sein zu müssen.
Ah, okay.
Ich bin damals allerdings, als ich eingetreten bin in die CDU, auch gleichzeitig eingetreten in die MIT, bekommst dann Hinweise, du kannst jetzt in die junge Union eintreten, in die Arbeitnehmergruppe, du kannst in die Seniorenunion eintreten. Also da gibt es so einiges.
Okay.
Aber eben auch MIT. Und weil ich nun auch Betriebe begleitet habe in meinen Tätigkeiten, auch für den Verband, auch als Anwältin, selbst Arbeits- und Sozialrechtlerin auch bin, habe ich gesagt, ja, das interessiert mich, das finde ich spannend. Da war ich aber viele Jahre nur einfaches Mitglied, bis ich dann in den Bundestag kam, mein Vorgänger Carsten Linnemann mich bat, eine Kommission zu betreuen. Später wurde ich dann Vorsitzende einer Jury, die jedes Jahr den sogenannten Deutschen Mittelstandspreis vergibt. Und Mein Vorgänger erklärte dann irgendwann, er wolle nicht mehr antreten. Und an diesem Tag, just, fand die Preisverleihung des Deutschen Mittelstandspreises statt. Aha. Und ich hielt eine von drei Laudationes. Die andere hielt Armin Laschet und Christian Wulff. Also es ist immer schon hochkarätig besetztes Podium dem Grunde nach.
Ja.
Und das scheint gut gelungen zu sein. Danach wurde ich angesprochen, wurde gefragt, ob ich mir es vorstellen könne. Und dann habe ich doch einige Tage überlegt, denn dieses Ehrenamt geht mit viel Arbeit einher. Wir haben dankenswerterweise viele, viele Kreisverbände, Bezirksverbände. Die Themen sind wichtig. Wir haben engagierte Mitglieder. Und dann habe ich aber gesagt, ja. Und bin dankbar, dass ich gewählt worden bin.
Und wer hat dich dann gefragt? War das dann Herr Lindemann selbst? Oder?
Der musste sich auch zurückhalten, was auch richtig ist. Sondern an diesem Abend war es tatsächlich so, dass nach der Preisverleihung gibt es immer dann so ein Getränkeabend.
Mhm. Ein Get-Together.
Get-Together, yes. ich kam dort dann an und dann war der Erste, der sagte, also super Rede. Kannst du dir vorstellen, Bundesvorsitzende zu werden?
Und dann habe ich
gesagt, bist du mit einem Klammerbeutel gepudert? Schönen Abend noch. So, und dann bin ich an dem Abend aber an jedem zweiten Tisch angesprochen worden. Aha. Das heißt, dass es nicht nur eine Einzelmeinung war, sondern es gab mehr, die auch damit versucht haben, eine neue Personalie ins Spiel zu bringen. Ja, so kann das kommen.
Schön. Ja, dann wurdest du gewählt. Und seit wann bist du das jetzt?
Ich bin seit Dezember 2021, genau, bin ich, also jetzt 4 oder 5 Monate bin ich Bundesvorsitzende und es ist echt erfüllend. Natürlich hat der Mittelstand, auch unsere Mitglieder, ganz, ganz viele Probleme. Also wie gesagt, sie kannten immer schon Regulierungswahn, Arbeitskräftemangel, zum Teil gekappte Lieferketten, Abgabenlast, aber das haben die bewältigt.
Mhm.
Nur jetzt wird es zu viel. Also wenn du siehst, 2 Jahre Pandemie, zum Teil die, auch die Rücklagen aufgefressen, Rückgang Eigenkapitalquoten, dann die Lieferketten brechen, die Preise schießen in die Höhe, Inflation wirkt sich auf den Binnenkonsum aus. Und überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Du kannst heute nicht sagen, ob du, wenn du einen Bau annimmst, in 10 Wochen gegebenenfalls das Dämmmaterial hast.
Mhm.
Denn aktuell kommt natürlich jetzt auch noch der Lockdown in Shanghai dazu. Und das wird den Weltmarkt nochmal herumwirbeln. Das heißt, ganz, ganz viele Herausforderungen für die Mittelständler. Aber die mit so einer unfassbaren Mut nach vorne gehen, das ist... bist du Jägerin?
Nee.
Okay, also dann würdest, ich bin es auch nicht, aber okay. Ich habe gelernt, mein Mann ist Jäger, dass die Ente der einzige Vogel ist, der nicht rückwärts gehen kann, sondern der kann immer nur nach vorne. Du, 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 du.
Ja.
Und das heißt, wir bewegen uns sozusagen in einer Zeit oder in einem Jahr der Ente. Du kannst nur noch nach vorne gehen. Du musst nach vorne gehen. Und der Mittelstand kann das eben wegen dieser unfassbaren Kompetenz, Kreativität und Fleiß, der da vertreten ist.
Mhm.
Mit übrigens immer in der Sozialpartnerschaft mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist so dankbar und erfüllend, eine so tolle Gruppe vertreten zu dürfen.
Mhm.
Und das mache ich mit Leidenschaft und dafür streite ich auch mit Leidenschaft. Wenn ich dann wieder irgendwelche Vorurteile oder Klischees höre über Mittelständler, dann werde ich schon relativ böse. Aber das ist leider sehr verbreitet und ist sehr ungerecht.
Was gibt's da für Klischees und wie kann man die denn entkräften?
Also heute in der Debatte im Deutschen Bundestag ätzte jemand von der linken Seite herum und sagte, ja, diese Mittelständler sind alles Kriegs- und Krisengewinnler. Ehrlicherweise, ich kann nur sagen, what? Guck dir mal die Situation vor Ort an. wie die wirklich ist. Die machen sich nicht nur Sorgen um ihre Betriebe, sondern Mittelständler engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit, sie unterstützen die Vereine und das machen sie alles nochmal obendrauf, weil sie am Ende Verantwortung übernehmen und Mittelstand eine Haltung ist, Werte gebunden. Und die haben mehr verdient als diese Art von Klischees. Dann natürlich ja Steuerabzocker, Kapitalist, Ausbeuter. Und das wird beflügelt leider auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also wenn ich da so den einen oder anderen Beitrag sehe, dann denke ich immer, neutral ist das nicht. Bis hin zur Tatsache, dass wir mal im Team ausgewertet haben, wer am meisten mordet im Tatort. Aha. Das ist nicht der Gärtner. Okay. Sondern der Unternehmer.
Ah ja.
Yes.
Gut zu wissen. Ja, ich bin beim Tatort analysieren darauf gekommen, dass meistens die Schauspieler, die man schon kennt vom Namen oder so, dass die dann die Mörder sind.
Okay.
Aber ich habe das jetzt nicht an Berufen festgemacht. Mhm.
Es ist sehr spannend, das zu sehen. Das heißt, es sind Bilder, die auch erzeugt werden, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Ja. Aber es macht das Leben so schwer, wenn du ohnehin angeschossen bist und dann dich noch wehren musst. Und das erlebt aber auch unser Bruder jeden Tag, der ist Landwirt. Und wenn ich dann sehe, dass 80 Millionen Deutsche glauben, sie können besser einen Acker bestellen als diejenigen, die als Fachleute ausgebildet sind. Und dann wird nochmal eben kräftig geätzt, dann bin ich manchmal schon entsetzt.
Ja. Verständlicherweise. Mhm. Verstehst du dich denn eigentlich gut mit deinen Brüdern?
Also, das würden meine Brüder und ich wahrscheinlich doch gleich beantworten. Also, als Kinder haben wir uns echt, wir haben uns so gestritten und gehauen und die waren so nervig. Und das würden die auch über mich sagen. Ich war wahrscheinlich super anstrengend. Aber ich habe die allerbesten Brüder der Welt. Ich liebe sie heiß und innig. Und auch nur ich darf mich mit ihnen streiten und sie kritisieren. Andere Menschen dürfen es nicht.
Das ist gut.
Aber sie sind wirklich die besten Brüder der Welt. Und ich hoffe, dass sie das auch über ihre Schwester sagen können. Aber wer weiß.
Das hoffe ich für dich mit. Sind die älter oder jünger? Oder?
Beide jünger. Die haben also das Pech, dass sie mit so einer Art Domina unterwegs sind, also die älteren Geschwister, die dann da so sitzen mit der Peitsche und sagen, jetzt aber Hausaufgaben machen, jetzt das Heft fertig machen, ja. Weil ich mich häufig um die Jungs auch kümmern musste, weil die Eltern auf dem Betrieb waren, das war auch ganz normal,
ja.
Aber es hat uns nicht geschadet, wir verbringen heute die Feiertage zusammen und freuen uns, wenn wir als Familie zusammen sein dürfen.
Und das freiwillig, na eben,
ja,
super, okay. Hast du denn neben Ehrenamt und Bundestagsmandat noch Freizeit und hast du irgendwelche Hobbys?
Naja, Freizeit habe ich so viel, wie ich sie haben möchte, ehrlicherweise. Mhm. Denn jeder Abgeordnete ist frei in seinem Mandat. Wir haben keine Chefs. Aber dann ist es so wie bei Selbstständigen. Selbstständige können sich auch einteilen, wann sie arbeiten und dann kommt es sehr schnell auch zur Selbstausbeutung, weil die eben sagen, ich stehe in der eigenen Verantwortung. Das heißt, die Freizeit ist eher gering. Hm. Freizeit bedeutet eigentlich auch nicht, das Haus zu verlassen, weil draußen zu sein heißt Öffentlichkeit. Was auch in Ordnung ist, du kannst nicht vor einer Wahl sagen, hallo, hallo, hier bin ich, seht mich, wählt mich. Und dann hinterher sagen, jetzt lass mich mal in Ruhe. Hm. Das geht nicht. Das heißt aber, in dem Moment, wo ich eine Tür in unserem Haus verlasse, dann bin ich öffentlich. Ich kann ja auch jederzeit dann gefilmt werden, fotografiert werden. Wir haben ja kein Recht am eigenen Bild. Das heißt, das prägt sich auch irgendwann ein. Aber von daher, wenn im privaten Rahmen bin, würde ich sagen, versuche ich wenigstens etwas Zeit rauszuschinden für die Familie, auch für meinen Mann, für unsere Mutter. Ich bin ihr Friseursalon.
Ach cool.
Oh ja, genau. Also es ist, das sind so auch unsere Dinge, die uns vereinen. Dass ich kann ganz toll Haare föhnen, wollte ich jetzt mal sagen. Nur nicht meine eigenen, aber nee. Ist egal. Ich sehe mal
aus. Haben wir jetzt auf Band?
Ich sehe aus wie ein Wischmopp, ehrlicherweise. Quatsch. Aber meiner Mutter kann ich sehr gut die Haare föhnen und ich mach das auch wirklich gerne.
Schön.
Also Zeit mit unserer Mutter ist wirklich wahnsinnig wichtig, aber mit der Familie auch, mit den Freunden, die immer großes Verständnis haben müssen für uns auch. Ich habe Gott sei Dank Freunde.
Ja.
Freundin, es ist wunderbar. Aber die, wie gesagt, ich bin denen auch dankbar für ihr Verständnis, weil in der Regel, wenn es heißt, du komm doch einfach mal vorbei, dann sage ich, nee, also jetzt, heute Abend geht's nicht, morgen auch nicht, vielleicht in einer Woche. Und dann, ja, das ist ja irgendwie auch anstrengend. Was ich wirklich liebe, ist singen.
Ach, schön.
Ja, doch, doch. Also das heißt, ich habe immer, wenn ich alleine bin, auch meine AirPods im Ohr und habe dann meine Bibliotheken mit unterschiedlicher Musik. Ich liebe es zu singen. Ich spiele ein bisschen Klavier. Ich mag eigentlich gerne lesen. Ich schwimme für mein Leben gerne. Fahre gerne Fahrrad und habe tatsächlich eine Vespa, mit der ich im Sommer durch Ostfriesland sause und dann kommt so ein italienisches Lebensgefühl auf und so ein bisschen fühle ich mich erinnert an tolle Filme wie Ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und das ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und ja.
Ach, schön.
Ich liebe Mode.
Ja.
Und ich liebe Schuhe. Aber das auch nur am Rande.
Ja, Schuhe, wie bist du darauf gekommen, Schuhverkäuferin zu werden? War es einfach die Passion?
Nee, ich habe in diesem Laden gejobbt während der Schule, um mir was dazu zu verdienen. Und ich wusste nach dem Abitur nicht, was ich machen wollte.
Mhm.
Denn die Auswahl war riesig. Ich beneide keinen jungen Menschen heute um die Auswahl, die noch größer geworden ist. Ja. Wenn ich sehe, Bachelor und Master, das gab es früher gar nicht. Es gibt wahnsinnig viele Ausbildungsberufe, wahnsinnig viele Studiengänge und da das Richtige rauszufischen, ist extrem schwer. Und ich hatte mich da eigentlich gar nicht mit beschäftigt, weil ich wahnsinnig gern zur Schule gegangen bin. Also und da auf einmal hatte ich Abitur und so, und nu. Und früher wollte ich mal Konditorin werden, aber dann dachte ich, früh aufstehen. Dann dachte ich, Landwirtin will ich werden, aber ich war so schlecht in Chemie und Physik und so, und dann sagte meine Mutter, werd doch Bibliothekarin. Das ist auch eine Leidenschaft von uns. Und mein Vater sagte dann, mach Geschichte oder wie auch immer. Es gab viele Empfehlungen. Und ich wusste überhaupt nicht. Und dann sagte die Chefin aus dem Schuhsalon, sagte dann, okay, mach bei mir eine Lehre. Mit Abitur kannst du die Lehrzeit verkürzen als Verkäuferin auf ein Jahr.
Ah, ja.
Und vielleicht weißt du hinterher, was du willst.
Mhm.
Und das war die beste Entscheidung. Denn wenn du ein Jahr als Verkäuferin gearbeitet hast, von montags bis samstags, von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr, hast dann eine Mittagspause dazwischen, dann weißt du relativ gut, was es für ein Privileg ist, Wahlmöglichkeiten zu haben.
Ja.
Und dafür war ich dann zutiefst dankbar. Und dann haben wir nochmal überlegt und dann gab unser Vater den Hinweis, du versuchst doch mal mit Jura.
Mhm.
Wenn du irgendwie wechseln willst in ein anderes Fach, dann kannst du die Scheine immer anrechnen lassen. So, und dann habe ich mit Jura begonnen. Und das am Anfang dachte ich, werde es nie verstehen. Und dann gibt es bei Jura aber so einen Punkt, du wachst auf und hast es verstanden. Und du verstehst sie wie recht. Und dieser Punkt kam und ich liebe es, Juristin zu sein. Also das Recht ist etwas Wunderbares. Aber man stellt manchmal eben auch fest, dass manches Gesetz nicht ganz gut durchdacht ist.
Ja.
Das war auch ein Grund, in die Politik zu gehen.
Okay.
Ja. Denn wir machen Gesetze.
Eben. Und dann kennst du beide Seiten.
Yes.
Okay. Und neben der Mode hast du gesagt, du singst gerne und hörst gerne Musik. Was hörst du denn dann so?
Es gibt kein Genre, das ich nicht hören würde. Also ich habe selbst Klavier eine Ausbildung bekommen. Das heißt, ich liebe Klassik in jeglicher Form. Ich liebe aber auch die Musik der 20er, 30er Jahre. Ich liebe Jazz, nicht Free, aber Jazz, Blues. Ich liebe durchaus auch deutsche Schlager, auch übrigens der 30er, 40er, 50er Jahre. Es gibt wunderbare Lieder, die so viel auch ausdrücken in unserer Sprache. Ich mag auch gerne deutsche Texte, weil ich die Sprache sehr liebe. Es gibt aber auch manche holländischen Songs, die ich gerne höre, denn ich bin halbe Holländerin.
Ach,
okay. En ik praat ook een beetje Nederlands. En dat is zo'n leuke taal. Omdat het zo, ja, wat zou ik zeggen? Zo, ja, het heeft zo prettige woorden. Zoals lekker of overheerlijk of zoiets. Also ich spreche etwas Niederländisch. Und habe auch eine Zeit lang ich habe einen Teil meines Referendariats in den Niederlanden verbracht.
Schön.
Und ich höre aber auch Rock, Pop. Ich höre über Spotify das, was jetzt gerade angesagt ist. Es gibt faktisch nichts, was ich nicht hören würde.
Also auch Rap?
Manchmal.
Okay.
Es muss gut sein.
Ja.
Ich finde manches nicht so gut, aber das gibt's bei Klassik auch und das gibt's dem Grunde nach bei Schlagern auch. Aber ich liebe Musik.
Ja, schön. Hast du irgendwie ein ultimatives Lieblingslied?
Ich mag eines, ja, das Ulti, ich mag...
Das ist wahrscheinlich anlassbezogen.
Ja, also ehrlicherweise ja. Es kommt auf den Anlass an. Ich habe früher immer gesagt, ja, Music Was My First Love von John Miles. Das ist so dramatisch, finde ich großartig. Aber heute würde ich sagen, tatsächlich, es kommt darauf an. Also ich liebe zum Beispiel von guten Mächten, wenn ich in der Kirche bin. Das finde ich ein wunderschönes Lied. Aber auch wegen des Textes. Und es kommt tatsächlich darauf an. Ich war am Samstag Schirmherrin eines Jubiläums, eines Chorverbandes. Und dann habe ich dort auch gesungen, zum Erschrecken aller Beteiligten. Weil die wollen, glaube ich, von der Schirmherrin dann eher Worte hören und nicht Gesang. Aber egal. Und wenn du dann überlegst, was singst du? Und es gibt so unfassbar viele Lieder, mit denen man ja auch einen Bezug hat oder die gerade die Jahreszeit ausdrücken. Geh aus, mein Herz. Aber eben auch bis hin zu, ja, alles Mögliche.
Ja. Okay. Das ist eine Antwort, die ich gelten lasse. Ich glaube, ich könnte das selber gar nicht beantworten.
Nee, es ist schwer. Es ist wie die Frage nach dem, was ist dein Lieblingsbuch? Und dann denke ich mal, hä? Mein Lieblingsbuch? Ich kann sagen, welches Buch mich geprägt hat.
Ja.
Also, das kann ich sagen. Aber es gibt doch nicht das Lieblingsbuch. Finde ich schwierig. Oder den Lieblingsvers. Sondern du kannst immer nur sagen, das eine oder das andere hat für mich eine Bedeutung. Und der Rest ist tatsächlich Stimmungslage.
Ja. Bist du religiös?
Ich bin gläubig.
Gläubig, ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Okay, und woran glaubst du?
Ich glaube schon an Gott. Ich stelle ihn mir jetzt zwar nicht vor als Mann mit einem Bart, aber ich glaube schon an ein höheres Wesen. Ich glaube auch, doch, daran glaube ich. Also, doch, ich bin gläubig.
Okay, gut zu wissen. Was soll man denn sonst noch über dich wissen?
Was sollte man sonst über mich wissen? Ich bin eigentlich ein total langweiliger Mensch.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube, über mich kann man schon viel erfahren, weil ich, wie viele anderen Politiker auch sehr öffentlich bin. Ich liebe Kunst. Ich liebe die Natur. Ich glaube, an der Stelle bin ich auch nichts Besonderes.
Naja, aber du hast ja in der letzten Stunde, glaube ich, die wir jetzt gequatscht haben, schon eine Menge erzählt über deinen Werdegang. Und langweilig bist du auf gar keinen Fall.
Das sagst du jetzt nur, weil du willst, dass ich deine Haare föhne.
Ja, genau. Eigentlich möchte ich nur einen Termin bei dir zum Haare föhnen.
Ich kann auch schneiden. Ehrlicherweise, durch die Pandemie habe ich dann angefangen, meinem Mann, meinen Brüdern, die Haare zu schneiden.
Ja. Ach stimmt, ja, Männer hatten ja ein Riesenproblem mit Haare schneiden. Und ja, okay. Hattest du selbst immer eine Haarfarbe oder warst du mal sehr experimentierfreudig?
Ich war sehr experimentierfreudig.
Oh, erzähl.
Eigentlich habe ich als Haarfarbe Saufarben. Also das ist so eine Dackelfarbe. Mhm. Das heißt, so der normale Dackel, den man sieht, mit dieser Misch, Braun, Blond, alles dabei, das ist Saufarben.
Okay.
Ich bin Saufarben.
Okay.
Wie wahrscheinlich 40 Millionen Deutsche. So in der Art. Aber dann hatte ich die erste Haarfarbe, die ich probiert habe, habe ich dann passend zu meinem Auto ausgesucht. Mhm. Ich hatte immer längere Haare und kam dann vom Friseur. Ich hatte zu dieser Zeit gerade meinen Führerschein gemacht. Und dann fuhr einen wunderschönen VW Käfer in Orangerot.
Ach ja.
Ich habe ihn geliebt. Es war ein super, super schönes Auto. Aber eben so richtig orange, ne? So richtig orangerot. Und dann war ich beim Friseur, ich habe immer Modell gestanden. Mhm. Und die haben dann an mir rumgeschnippelt. Und dann haben die mir einen kurzen Schnitt. Ich hatte vorher lange Haare. Das ist so wie beim Umstyling bei Heidi Klum, Germany's Next Topmodel. Du gehst rein, hast lange braune Haare und du kommst raus und hast kurze, wie auch immer. Und ich hatte dann kurze, hennafarbene Haare. Hennafarben, wie mein Auto.
Ja.
Und dann bin ich ausgestiegen zu Hause und unser Vater guckte raus und sagte zu unserer Mutter, sag mal, wer ist denn der Junge da?
Oh,
das war eine Zeit, wo ich mich nicht geschminkt habe.
Ja.
Also schminken habe ich später erst angefangen. Und das heißt, er sah auf einmal eine Figur, so ein kastenförmigen Outfit mit kurzen Haaren und die waren noch knallorange. Und daneben ein knalloranges Auto. Das war schon der Burner. Okay. Und danach habe ich dann relativ viel an Haarfarben auch ausprobiert. Ich finde, das ist durchaus auch die Möglichkeit, sich anderweitig auszudrücken. Habe aber vor etlichen Jahren eine Riesenallergie entwickelt und kann heute mich nicht mehr färben lassen.
Ah, okay.
Und aber es gibt wunderbare Farbsprays, die man auftragen kann und so. Das ist alles möglich. Und deswegen verstehe ich aber auch Menschen, die durchaus, selbst wenn sie es nicht müssen, auch mit Perücken experimentieren. Frisuren, auch Haarfarben, auch Kleider machen schon Leute und verändern auch Wahrnehmung. Das finde ich sehr spannend und deswegen finde ich auch faszinierend, Berufe wie Friseur oder auch Visagist, weil die wahnsinnig kreativ sind und am Ende Menschen auch gestalten. Und das können sie nur, weil sie kompetent sind und ihr Handwerk verstehen. Also übrigens Ausdruck auch der dualen Berufsausbildung, ne? Ich lerne etwas theoretisch über Haarfarbe und ich wende sie aber dann entsprechend an.
Ja.
Und das sind echte Fachleute. Manchmal wirkliche Meisterinnen ihres Fachs.
Ja, das stimmt. Und zum Thema Mode, du hast gesagt, du liebst Mode und du liebst doch auch knallige Klamotten, oder nicht?
Nö, gar nicht. Ich laufe normalerweise immer nur in Schwarz rum.
Ah, okay. Das heißt, ich habe heute einen ausnahmsweisen Tag erlebt.
Nö. Also ich liebe auch Schwarz, ehrlicherweise. Es ist keine Farbe, aber ich finde Schwarz immer einfach edel.
Ja.
Aber ich liebe auch Farbe. Und ich neige zu starken Farben, ehrlicherweise. Wenn du in eine Masse guckst und da ist so ein Punkt, der so könnte es sein, dass ich das bin.
Ah ja, okay, gut zu wissen.
Also in Gelb oder in Knallblau oder in Knallorange oder in Knallgrün oder in, ach ja, Knallpink.
Mhm.
Aber es ist, Farbe gibt auch, kann auch Kraft geben.
Ja.
Und macht einen auch aus. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im Wahlkampf zum Entsetzen meines Teams gesagt, also wenn wir die Fotos machen, ich will pink.
Mhm.
Und das kannst du nicht machen. Und pink, also nee. Und ich doch, ich will pink, ich will pink. Pink ist so eine tolle Farbe und das gibt Freude. Und da So, also wir hatten eine relativ erregte Diskussion und ich habe gesagt, nee, pink. Auch pinke Luftballons, pinke Kulis, das kannst du nicht machen. Pinke Taschen. Und dann haben wir einen Teil der Werbemittel dann auch in statt nur pinke Kulis, gab es noch schwarze Kulis mit pinker Aufschrift. Und welche Kulis waren zuerst weg?
Die pinken.
Natürlich die pinken. Es gab Schlangen wegen der pinken Luftballons, weil die Leute einfach weil die Leute Farbe lieben, gerade in der Zeit, wo es so wenig Freude gibt. Also dann nimmst du Farbe, das ist doch ganz klar. Und ich finde, Farbe kann dem Leben nicht schaden. Und gerade wenn es die Möglichkeit gibt, und dies ist ja das Jahr der Tulpe, sagt Guido Maria Kretschmer,
aha,
den ich ganz toll finde, nur so am Rande. Ja, Guido hat gesagt, es ist das Jahr der Tulpe. Mhm. Und das heißt, du kannst alle Farben tragen, die es in Tulpen gibt. Alle. Okay. Das heißt, du kannst auch Weiß tragen, kannst Grün tragen in allen Tönen. Und
gibt's blaue Tulpen?
Ja. Ja, die Niederländer kriegen alles hin.
Das also, stimmt, ja. Das ist
überhaupt kein Problem.
Okay, also einfach jede Farbe.
Du kennst ja auch das Lied. Tulpen uit Amsterdam. Hm. Na, da, da. Na gut, danke.
Nee, hab ich schon mal gehört. Und ja, okay, also einfach, man darf jetzt alles.
An die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt hätte man einen wirklich dann doch gequälten Gesichtsausdruck gerade sehen können.
Oh, nein, das war wirklich kein
gequälter. Oder beschämt.
Nein, auch das nicht.
Okay.
Aber vielleicht sollte ich an meinen Gesichtsausdrücken arbeiten.
Nein,
wenn die so verstörend ausschauen.
Nein. Ehrlich.
Okay. Gut, dann bin ich beruhigt. Ja, ich weiß nicht, was ich dich noch fragen kann. Es macht mir ungeheuren Spaß, mich mit dir zu unterhalten.
Das geht mir auch so.
Das freut
mich. Ich bin dir auch dankbar, dass du eine Frage nicht gestellt hast.
Okay, die da wäre.
Ja, ich hatte heute eine Schulklasse und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und denen habe ich am Anfang gesagt, ihr dürft mich alles fragen. Und es ist wirklich auch so. Nur eine einzige Frage nicht und die ist mir wirklich mal gestellt worden und das ist die so No-Go-Frage jetzt für eine Frau, da bin ich gefragt worden, wie viel wiegen sie? Jetzt mal wirklich, wie viel wiegen sie? Was ist das für eine Frage?
So, wofür ist das relevant?
Ja, genau so. Für was ist das relevant? So, und also sonst bin ich sehr offen für alles. Aber diese Frage geht nicht.
Okay, ja, verstehe ich. Würde ich umgekehrt auch nicht beantworten. ich habe die nur mal in einem Formular ausfüllen müssen, weil es um einen Helikopterflug ging.
Oh.
Und da musste man das Gewicht dann angeben, was ja
nachvollziehbar ist. Weil der Helikopter sonst abstürzt.
Ja, eben. Genau, okay. Wenn das Gewicht überschritten wird. Aber ansonsten finde ich das auch eine freche Frage. Und ich meine, hilft ja keinem.
Nö, insbesondere nicht mir.
Nee. Okay, aber dann habe ich eine allerletzte Frage für dich, wenn sich daraus nicht noch eine ergeben sollte. Die wäre nämlich, wie wir unsere Podcast-Folge nennen wollen. Hast du eine Idee?
Du meinst den Untertitel
genau.
Unter deinem Obertitel?
Genau.
Mhm. Was bietest du denn an?
Ja, wir haben irgendwie über so vieles geplappert. Also ich baue da dann immer auch den Namen des Gastes ein. Der kann in die Mitte, an den Anfang oder an das Ende. Ich weiß nicht, wir haben über Leopardenschuhe gesprochen. Wir haben über Inflation. Wir haben über den Ukraine-Konflikt und die Pandemie und wirklich große Sachen gesprochen. Jetzt weiß ich nicht, worauf wir uns festlegen sollen.
Das überlasse ich dir.
Okay, dann kann ich ja noch mal reinhören und genau. Überlegen. Oder wir machen es ganz einfach und sagen Girls Day mit Gitta Connemann.
Super, das ist perfekt.
Doch. Das deckt doch vieles ab.
Genau so, perfekt.
Sehr schön. Dann lassen wir das so stehen mit perfekt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass das geklappt hat. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich euch allen jetzt einen entspannten Feierabend mit einem leckeren Eis, hoffe ich.
Das steht jetzt auf der Tagesordnung vor den anderen Terminen. Das haben wir uns alle verdient mit einer herrlichen Schokoladensoße. Und nein, vielen Dank auch für dieses Format. Es ist spannend, es macht Spaß. Und ich glaube, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich auch etwas erfahren, was sie vielleicht sonst nicht erfahren.
Das hoffe ich doch, denn das ist ja das Konzept. Dann vielen Dank für die lobenden Worte. Und dann sage ich wie immer auch allen Zuhörenden, danke fürs Einschalten. Und damit wie immer, over and out.